Guten Morgen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute Morgen das Thema Israel, Gaza und der Nahe Osten vor uns. Mit dem Untertitel: Was sagt die Bibel über die Zukunft der Welt? Die Augen der ganzen Welt sind auf einen kleinen Landstrich am Meer, am Mittelmeer gerichtet, auf den Gazastreifen und in dem Zusammenhang auf den Nahen Osten ganz allgemein. Hier eine Karte des Gazastreifens. Die ganze Welt weiß, was das ist, der Gazastreifen. Aber haben wir uns schon mal überlegt, wenn jemand vor 100 Jahren vom Gazastreifen gesprochen hätte, niemand hätte gewusst, was das ist. Das ist eine neuzeitliche Kreation und jetzt so bedeutsam geworden. Mit all diesen Hintergründen wollen wir uns in der ersten Stunde schon mal beschäftigen. Wir haben ganz besonders vor uns den 7. Oktober 2023. Dieser schreckliche Tag. Es war zwar Simchat Torah in Israel, die Freude des Gesetzes, das ist der geheimnisvolle 8. Tag des Laubhüttenfestes. Ich war die 7 Feste des Herrn, 3. Mose 23. Und das 7. Fest, das ist eben Sukkot, das Laubhüttenfest, das alle Feste des Herrn im Jahresablauf des jüdischen Jahres krönt. Und dann gibt es eben noch diesen 8. Tag dazu. Und an diesem 8. Tag, der genannt wird die Freude des Gesetzes, die Freude an der Bibel, drangen etwa 3000 Terroristen aus dem Gazastreifen ins Kernland Israel ein. Hier blau gekennzeichnet. Und in einigen Stunden ermordeten sie etwa 1200 Menschen. Noch nie sind so viele Juden an einem Tag umgebracht worden, wie an diesem Tag, seit dem sogenannten Holocaust in Europa, der Judenvernichtung 1939 bis 1945. Ein schrecklicher Tag, also der größte Freudentag in Israel, wird zu diesem Tag der Katastrophe. In der Folge hat der Staat Israel, die Regierung, den Krieg erklärt. Und es kam zu dem Krieg in Gaza. Er dauerte zuerst 100 Tage und jetzt schon 200 Tage. Der Gazastreifen vor dem 7. Oktober, viele meinen, das sei einfach ein Elendsviertel. Wenn man die Bilder gesehen hat von Gaza-Stadt vor dem 7. Oktober, dann muss man sagen, eine blühende Stadt, wirtschaftlich aufblühende Stadt. Und darum hat man in Israel auch gedacht, weil wir den Palästinensern im Gazastreifen so viel Aufschwung ermöglichen, werden die auch gewillt sein, in Zukunft doch irgendwie eine Friedenslösung mit uns zu finden. Nichts von dem. Es kam zu dieser Katastrophe und dann zu diesem schrecklichen Krieg, der bis heute etwa 70% der Häuser in Gaza verwüstet hat. Weil diese Häuser alle verbunden waren mit Terrorismus. Man muss sich den Gazastreifen vorstellen wie zwei Gebiete übereinander. Oben der Gazastreifen mit den Bewohnern und unten Terrortunnels von vielleicht etwa 500 Kilometern insgesamt. Und das sind alles Terrortunnels. Also unter den Häusern der Zivilisten alles von Terrorismus unterhöhlt und unterwandert. Schrecklich. Es ist eine Katastrophe über den Gazastreifen gekommen. Obwohl ganz deutlich gesagt werden muss, als die israelische Regierung den Krieg erklärte, war das Ziel die Vernichtung der Terrororganisation der Hamas und nicht die Zivilbevölkerung. Die sollte von Anfang an geschont werden. Und man hat auch die Zivilisten gewarnt, die Häuser zu verlassen, mit Flugblättern, die abgeworfen worden sind, und auch andere moderne Möglichkeiten der Kommunikation. Und es ging darum, nur die Terrororganisation zu vernichten. Aber diese Terrororganisation hat von Anfang an bewusst die Bevölkerung als Schutzschild genommen, um in kriegsverbrecherischer Weise eben sich hinter der Zivilbevölkerung zu schützen, um ihren Terror auszuleben. Nun könnte natürlich an dieser Stelle jemand fragen, ja, warum sind die Juden eigentlich da in diesem Land? Was suchen die eigentlich da? Den Staat Israel gibt es ja erst seit 1948. Wären die doch in Europa geblieben? In Europa geblieben? Da, wo man sie ja nicht wollte. Und versuchte, sie auszurotten bis 1945. Aber gut, viele sprechen heute so. Wären sie doch in Europa geblieben, was suchen die eigentlich im Nahen Osten? Nun, das ist ganz typisch für eine Zeit, in der große Teile der Bevölkerung nicht mehr zu Hause sind in der Geschichte. Das war noch vor ein, zwei Generationen deutlich anders. Das Bildungsniveau ist so stark gefallen. Und gerade im Zusammenhang mit Geschichte. Die meisten Leute in unserer Gesellschaft haben keine zeitliche Tiefenvorstellung der Geschichte mehr. Sie leben jetzt und sie versuchen, das Leben jetzt zu genießen. Aber was sind die Wurzeln? Woher kommt das und das? Was sind die Hintergründe? Die meisten haben keine Ahnung. Und ohne die Vergangenheit kann man die Gegenwart nicht verstehen. Und noch weniger, was wir ja bewusst heute Morgen auch anschauen wollen, die Zukunft. Aber die Bibel gibt uns Auskunft über alles. Über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und so wollen wir zunächst weit zurückgehen in die Vergangenheit. Wir gehen ins Jahr 1606 vor Christus. Nach der strikten Chronologie der Bibel, das ist die Chronologie, die alle Zahlen der Bibel, alle Jahreszahlen der Bibel absolut ernst nimmt und keine abtut als Abschreibefehler oder gar als Irrtum im Grundtext. So wird heute in den Bibellexikas gesprochen. Sondern alle ernst nimmt, die gehen mathematisch vollständig auf. Und wenn man sie ernst nimmt, dann stimmen sie übrigens auch mit der Archäologie im zweiten Jahrtausend vor Christus überein. Obwohl man bisher immer sagte, zwischen Archäologie und Bibel gibt es eine unüberbrückbare Kluft. Nicht wahr. Es ist nicht wahr. Man muss einfach die Bibel ernst nehmen in ihren Aussagen. Und dann kommt man nämlich auf 1606 vor Christus für das Jahr des Auszugs der Kinder Israel aus Ägypten. Also damals war das Volk Israel ein Sklavenvolk in Ägypten und wurde durch die 10 Plagen, die das ägyptische Reich zum Zusammenbruch führte, frei, um aus Ägypten hinauszugehen, durch die Sinai-Wüste ins verheißene, von Gott versprochene Land. Und dort haben sie gelebt Jahrhunderte und Jahrhunderte, schließlich bis ins Jahr 70 nach Christus. Also sagen wir rund insgesamt 1600 Jahre. Aber das Jahr 70 nach Christus markiert eine Katastrophe. Das Römische Reich, wohlverstanden, ein kolonialistisches Reich, aus Europa. Zerstörte Jerusalem, die Hauptstadt der Juden, den Tempel der Juden in Jerusalem und schließlich kam es zum Zusammenbruch des Staates Israel, des Staates des jüdischen Volkes. Hier auf dem Bild sieht man Trümmer vom Tempel in Jerusalem. Man sieht die Steine, die die Soldaten der römischen Legionen ein um den anderen oben auf dem Tempelplatz abgebrochen und dann runter auf die Hauptstraße hinabgestürzt haben. Und da erfüllte sich, was Mose schon bald nach dem Auszug aus Ägypten verkündigt hat. Dass nämlich, wenn das Volk Israel, das jüdische Volk, nicht auf das Wort Gottes hören würde und damit auch den Messias, den Propheten aus 5. Mose 18, Vers 15, ablehnen würde, dann sollten diese Flüche aus 5. Mose 28 über sie kommen. Und da, darunter gibt es den Fluch in 5. Mose 28, 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und wirklich, ab dem Jahr 70 nach Christus verlor das jüdische Volk das Land. Und wurde wortwörtlich über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut. Von Chile in Südamerika bis nach China, Thailand und von Alaska, Kanada bis nach Australien, Neuseeland und von Norwegen, Schweden, Finnland bis nach Südafrika. Über alle 5 Kontinente zerstreut. Es wurde ein heimatloses Volk, gekennzeichnet durch den von Ghetto zu Ghetto wandernden Juden, gehasst, abgelehnt, geächtet, der nirgends zu Hause ist. Und auch das Land Israel verwandelte sich vollständig ab dem Jahr 70 nach Christus. Dieses Land, dieses wunderbare Land, das genannt wird in der Bibel das Land der Zierde im Buch Daniel. Dieses Land, das von Milch und Honig fließt, sank in einem Prozess ab zu einer unansehnlichen Wüste. Die Römer haben schließlich, um den Namen Israels zuzudecken, ab 135 nach Christus, das war Kaiser Hadrian, umbenannt. Es sollte nicht mehr Land Israel heißen, sondern Palästina. Nach dem Namen des Volkes, das im Küstenstreifen des Mittelmeers lebte, da wo Gaza-Stadt heute ist, und auch darum herum, die Städte Aschkelon, Aschdod, Ekron. Es sollte an das Land der Philister erinnern. Denn Palästina ist lateinisch Philistäa. Also man nannte das Land fortan nach dem Namen der Todfeinde im Alten Testament. Das Land der Philister. Es sank ab zu einer unansehnlichen Wüste. Zum Beispiel hat ja Mark Twain, den manche kennen von den Büchern, die er sonst geschrieben hat, Tom Sawyer, Huckleberry, Barry Finn. Und dieser Mark Twain hat das Land der Bibel in dem 19. Jahrhundert besucht und später ein Buch geschrieben, 1863 herausgekommen, Innocence Abroad, die Unsträflichen im Ausland. Und da beschreibt er seine Reise und sagt, das Land ist spärlich bewohnt. Es hat nichts Liebliches für das Auge. Es ist ein Land ohne Perspektive, gebrochen, ohne Hoffnung. Das war seine Beschreibung von Palästina im 19. Jahrhundert. Aber bald darauf begann die erste große jüdische Einwanderungswelle zurück ins Land. Das war 1882, als Tausende von Juden begannen aufzubrechen aus Russland, um nach Palästina zu gehen, in das Land ihrer Vorväter, um dort neu anzufangen, weil sie sonst nirgends in der Welt zu Hause sind, nirgends erwünscht sind. Und man sagte sich, jetzt gehen wir zurück ins Land der Vorfahren. Und es wurde eine ganz eindrückliche moderne Landwirtschaft aufgebaut. Und auch ein Wiederaufforsten des Landes, sodass diese unansehnliche Wüste wirklich ein herrliches Land wieder wurde. Was wir hier sehen auf dem Bild, das sind Wälder der judäischen Berge, ganz in der Nähe von Jerusalem. Das war also ein Gebiet, das Mark Twain früher beschrieben hätte, spärlich bewohnt, nichts Liebliches für das Auge, ein Land ohne Perspektive, gebrochen, ohne Hoffnung. Plötzlich inmitten der Wüsten der islamischen Welt des Nahen Ostens grünt es da auf, wo Juden wieder heimgekehrt sind. Also sehr, sehr eindrücklich. Aber Millionen von Bäumen wurden gepflanzt, um das Land wieder eben fruchtbar und schön zu machen. Aber ich muss trotzdem sagen, manche, die etwas verstanden von Geschichte und auch Religionsgeschichte, die sagten sich, als diese Tausenden von Juden begannen, 1882, 83, 84 bis 1903 einzuwandern, das sind Phantasten. Dieses Land, Palästina genannt, gehört ja zum Osmanischen Reich der Türken. Das war ein islamisches Reich, das schon seit Jahrhunderten über den Nahen Osten regierte. Und da wurde auch das islamische Recht ausgeübt, die Scharia. Und so haben diese wachen Kritiker sich gesagt, diese Juden sind Phantasten. Die werden nie eine staatliche Zukunft aufbauen können in diesem Gebiet. Das geht nämlich gar nicht. Warum? Es gibt eine ganz wichtige politische islamische Lehre aus dem Mittelalter. Und das ist nicht eine Lehre von Extremen im Islam, sondern vom Zentrum. Wir sagen jetzt dem orthodoxen Islam, also strenggläubigem Islam. Und zwar formuliert von Al-Mawardi aufgrund des Korans. Und er teilt die Welt ein in zwei Bereiche. Ein Teil der Welt ist Darul Islam, das Haus des Islams. Und der Rest der Welt ist Darul Harb, das Haus des Schwertes. Da, wo die Scharia, das islamische Recht, ausgeübt worden ist, da haben wir, so Al-Mawardi, haben wir Darul Islam. Ein solches Gebiet darf nie mehr von Nicht-Muslimen regiert werden. Nur von Muslimen. Und der Rest der Welt, der muss noch erobert werden und soll schließlich von dem islamischen Recht beherrscht werden. Einfach damit man Deutschland einordnen kann. Das ist heute noch kein Kalifat. Auch wenn heute bereits danach geschrien wird, nicht wahr? Ich habe gerade vor kurzem mit einem Vorsitzenden der christlichen Polizeivereinigung gesprochen und ich habe ihm gesagt, also ihr werdet mir immer wichtiger. Es ist ja unglaublich, was ihr aushalten müsst als Polizisten. Und er sagt, ja, es ist wirklich so. Und er hat auch zugestimmt, es wird immer verrückter. Und jetzt gerade vor kurzem, als da unzählige Muslime in Deutschland das Kalifat ausgerufen haben oder nach dem gefordert haben, es ist unglaublich. Und die Polizei soll irgendwie für Ordnung sorgen in diesem Land und wird auch von vielen Politikern ganz oben nicht wirklich geschätzt. Ich habe es mich jetzt gelinde ausgedrückt. Und das ist also ganz schlimm. Aber eben, Deutschland ist immer noch Darul Harb, dass man das weiß. Aber was ist jetzt mit dem Land Israel? Eben seit 135 nach Christus genannt Palästina. Ja, das ist eben nach islamischem Verständnis Darul Islam und darf nie von Nicht-Muslimen, sprich zum Beispiel von Juden, beherrscht werden. Da darf nie ein Staat, ein Judenstaat, gegründet werden. Aber eben diese erste Einwanderungswelle 1882 bis 1903 brachte Tausende von Juden, vor allem aus dem Norden, aus Russland, nach Hause. Und übrigens auch Juden aus Jemen gingen zu Fuß durch die Wüste und kamen in dieser Zeit ins Land der Väter zurück. Aber dann, als die erste Welle abgeflaut war, kam die zweite Welle 1903 bis 1914 wieder aufgrund von Verfolgung, so wie bei der ersten Einwanderungswelle, kamen Tausende da zurück, um das Land neu aufzubauen. Man teilt übrigens nun die ganze moderne jüdische Geschichte von 1882 bis heute auf, oder teilt sie ein, in Einwanderungswellen bis heute. Und bis heute sind schließlich 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern heimgekehrt. Nicht wahr? Wir sind immer noch an der Frage, was suchen eigentlich die Juden in diesem Land? Ja, und da muss ich aber noch etwas ganz Wichtiges dazu sagen. Ich habe erklärt, ab dem Jahr 70 wurde das jüdische Volk weltweit zerstreut und es verlor sein Land. Aber ich muss doch hinzufügen, es gab immer eine jüdische Präsenz im Land. Diese Präsenz hat nie abgebrochen, durch alle Jahrhunderte hindurch. Die ganz wichtigen Orte der ständigen jüdischen Präsenz durch die Jahrhunderte waren Jerusalem, dann im Süden Hebron und im Norden Tiberias am See Genezareth und Safed, die berühmte Künstlerstadt in Galiläa. Also es war immer eine Präsenz da und das musste auch so sein. In Jesaja 6 war das vorausgesagt. In Jesaja 6 spricht Gott darüber, dass er sein Volk verblendet als Gericht. Der Prophet stellt besorgt die Frage, wie lange, Herr, wird diese Verblendung über das jüdische Volk kommen? Übrigens, diese Verblendung nimmt der Apostel Paulus in Römer 9 bis 11 auf. Und er sagt, dass diese Verblendung gekommen ist, weil die Masse des Volkes den Messias damals verworfen hatte, abgelehnt hatte als Messias. Und wichtig aber, Römer 9 bis 11 sagt, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist. Nicht allen, aber zum großen Teil. So, Römer 11, 24, 25. Ja, und dann wird aber klar gemacht, dass Jesaja 6 damit sich eben erfüllt hat ab der Verwerfung des Messias vor 2000 Jahren. Nun ganz wichtig, der Prophet stellt die Frage in Jesaja 6, wie lange wird das dauern? Und dann kommt die göttliche Antwort und sagt, bis das Land entvölkert ist. In einem Prozess, wo das jüdische Volk mehr und mehr und mehr und mehr aus dem Land vertrieben und zerstreut. Durch die Römer, später durch die Muslime ab dem 7. Jahrhundert, als die Muslime das Land kolonialisierten. Ja, das war eine Kolonialmacht. Die Juden wurden vertrieben durch Unterdrückung und Bekriegung. Ja, und Jesaja 6 sagt, bis das Land entvölkert ist und ist noch ein Zehntel darin, so wird er wiederum vertilgt werden. Also es wird weiter runtergehen. 10% wären immer noch zu viel. Und das ist wirklich so geschehen. Der Tiefpunkt wurde erreicht um 1800. Aber es war immer ein Überrest, kann man sagen, im Land. Und Jesaja 6 sagt, es ist genauso wie mit der Terebinte, mächtiger Baum, wenn man ihn umhaut, es bleibt ein Wurzelstock drin im Boden. Und so wird Gott quasi einen Wurzelstock im Land erhalten. Und es ist wirklich so geschehen. Es gab also eine Verringerung, bis das absolute Tief um 1800 erreicht war. Aber wie wir gesehen haben, ab 1882 kam die erste, dann die zweite, die dritte, die vierte Welle der Rückwanderung. Und darum ganz wichtig, das sind eben auch Dinge, die die Leute im Allgemeinen und nicht mal Journalisten, die heute berichten über die Geschehnisse, wissen, dass es immer eine jüdische Präsenz gegeben hat. Also die Frage, was suchen die da? Die Frage ist schon falsch. Ja, die sind da in ihrem Land, seit dem Auszug aus Ägypten. Und es gab immer, auch während der babylonischen Gefangenschaft, es gab immer eine Restbevölkerung im Land. Das wurde durch 3600 Jahre Geschichte nie abgebrochen. Aber das muss man wissen. Nun, ich habe gesagt, viele, die etwas verstehen von Religionsgeschichte und Politik, die haben sich gesagt, das sind Phantasten, die in den zwei Einwanderungswellen da heimgekehrt sind. Es wird ja nie einen Judenstaat geben können, denn das ist ja das Gebiet, das zum Osmanischen Reich, dem Islamischen Reich der Türken gehört. So, sehen wir auf der Karte. Das Osmanische Reich so um 1914. Aber was geschah dann? Nun, wir wissen, dann brach der Erste Weltkrieg aus. Das war der Erste Weltkrieg, nicht der 27. Zum ersten Mal ein Krieg, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren. Schrecklich, mit 18 Millionen Toten. Und nun, während des Krieges haben die Osmanen sich überlegt, welche Seite soll unsere Seite sein. Sie hatten Kontakt zu den Alliierten, nicht wahr? Die Alliierten nannte man damals die Entente-Mächte. Frankreich, England mit Russland. Und dann auf der anderen Seite Deutschland. Sie hatten Beziehungen zu beiden Seiten. Also, welche Seite sollen wir wählen? Sie entschieden sich, die Seite Deutschlands zu wählen. Das führte dazu, dass die britische Armee sich auf das Osmanische Reich losstürzte und während des Krieges zusammenschlug und eroberte. Und das führte dazu, dass als Ergebnis des Ersten Weltkrieges das Osmanische Reich aufgelöst wurde. Ich muss sich vorstellen, solche, die heute sprechen, Deutschland soll abgeschafft werden. Die würden das schaffen. Dann würde das bedeuten, Deutschland wird aufgelöst, es gibt kein Deutschland mehr. Unvorstellbar, nicht wahr? Aber das wurde mit dem Osmanischen Reich gemacht. Es wurde aufgelöst. Und man kann sagen, der schrecklichste Krieg der Weltgeschichte, der menschlich nicht vorauszusehen war, denn er wurde ausgelöst durch einen Thronfolgemord auf dem Balkan. Und es ging dann wie beim Dominospielen weiter und wurde ein Weltkrieg. Und während des Weltkrieges eine Großmacht, das Osmanische Reich, überlegt sich, wo sollen wir hin? Ja, gehen wir auf die Seite von Deutschland. Und dann wird es zusammengeschlagen, aufgelöst und plötzlich wird das Land freigemacht für die Juden. Das Land, das seit dem 7. Jahrhundert durch die islamischen Kolonialisten, nicht wahr? Kurz nach dem Tod von Mohammed, dem Gründer des Islams, 622. Da sind die Nachfolger nach Norden geströmt und haben nach und nach den ganzen Nahen Osten und dann später sogar Nordafrika erobert und islamisiert. Bereits 638 sind die eingedrungen nach Jerusalem. und haben in der Folge ihre El-Aqsa-Moschee und den Felsendom auf den Tempelplatz der Juden gebaut, um ihn zu besetzen. Ja, also durch die Muslime beherrscht seit dem 7. Jahrhundert und nun im Ersten Weltkrieg wird diese islamische Kolonialmacht beseitigt. Und der Weg ist offen für einen Judenstaat. Und zwar während des Krieges haben nämlich die Engländer oder die britische Regierung die Balfour-Erklärung herausgegeben. Das ist dieses Papier hier. Ich lese ein bisschen vor aus der Mitte hier. His Majesty's government will favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate this, the achievement of this object. Die Regierung seiner Majestät, seiner königlichen Majestät, betrachtet es mit Wohlwollen, dass in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk geschaffen werde. Unglaublich. Kann man sich vorstellen, wie diese Juden, die da eingewandert waren seit einigen Jahren, wie die gejubelt haben? Was? Niemand hätte das so erwartet. Wir kommen und dann kommt es zu diesem Krieg, der eskaliert und schließlich das Land wird uns versprochen. Nach dem Krieg trat der Völkerbund zusammen. Das war der Vorgänger der UNO. Diese Organisation wurde gegründet, um einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Man sagte sich, so etwas Schreckliches darf nie mehr geschehen. Und darum braucht es den Völkerbund. Der Völkerbund trat zusammen und übertrug England oder der britischen Regierung das Mandat, den Auftrag, das Gebiet von Palästina zu verwalten und um die weitere Zukunft zu regeln, im Blick auf Juden und im Blick auf Araber. Und nun etwas ganz Wichtiges. Bei der Völkerbundsitzung in Sanremo wurde das Papier der Briten, die Balfour Declaration, die Balfour-Erklärung, die einfach ein britisches Papier war, ohne internationale Rechtsgültigkeit zu haben. Dieses Papier wurde vom Völkerbund übernommen und zu internationalem Recht gemacht. Das muss man wissen, weil viele Journalisten wissen das nicht. Offensichtlich nicht. Sonst würden sie nämlich darüber berichten. Ich werde jetzt einige Mal schon ein bisschen scharf Journalisten aufs Korn nehmen, weil was im Moment geschieht in der sogenannten freien Presse im Westen, ist wirklich eine Katastrophe. Wenn wir das aus historischer Sicht betrachten, muss man sagen, das ist ja geprägt von Unwissenheit. Und ich weiß ja nicht, wie viel sie trotzdem wissen im Herzen. Also ich will ja nicht über die verborgenen Motive aller urteilen, aber die Fakten sind die, das Wissen wird ja nicht verbreitet. Also, das muss man wissen. Internationales Recht. Und jetzt muss man noch etwas wissen, was viele auch offensichtlich nicht wissen. Was bedeutet denn Palästina? Das war dieses Gebiet hier. Das heißt Israel von heute mit dem Gazastreifen und dem Westjordanland hier. Und das ganze heutige Jordanien. Das war alles Palästina. Und nun, einen Gazastreifen gab es damals noch nicht. Niemand hätte sie verstanden, wenn sie zu ihnen gesprochen hätten über den Gazastreifen. Was ist das? Oder sie hätten gesprochen über das Westjordanland, Englisch West Bank. Was ist das, die West Bank? Man hätte es nicht gewusst, weil es gab diesen geografischen Begriff gar noch nicht. Aber es gab Palästina. Und alle, die da lebten, wurden Palästinenser genannt. Ob das Araber waren oder Juden. Zum Beispiel, um konkret zu sein. Es gab eine Frau, die in diesem Gebiet lebte, die hieß Golda. Golda Meir. Sie wurde später sogar Ministerpräsidentin von Israel. Aber eben erst später. Das sollte ja erst ab 1948 eine Realität werden, der Staat Israel. Gab es gar noch nicht. Und nun, Golda hatte eine Identitätskarte von den Briten bekommen, wie alle anderen. Und da drin stand Palästinien. Sie war eine Palästinenserin. Also ganz wichtig, wenn man damals gesprochen hätte vom palästinensischen Volk, niemand hätte verstanden, was ein palästinensisches Volk. Es gibt Araber, es gibt Juden, aber es gibt doch nicht ein Volk der Palästinenser. Das gab es gar nicht. Wir werden sehen, das ist auch eine neue Kreation in der Geschichte. Aber wir greifen noch nicht zu sehr voraus. Es gab übrigens eine Zeitung, die hieß The Palestine Post. Später The Jerusalem Post. Die Palestine Post war eine jüdische Zeitschrift. Und es gab ein gutes Sinfonieorchester, The Palestine Symphony Orchestra. Das ist ein jüdisches Sinfonieorchester in Palästina. Also das war völlig normal. Alles waren Palästinenser, alles war palästinensisch. Nun, die Engländer haben ihre Haltung dem jüdischen Volk gegenüber nach dem Ersten Weltkrieg deutlich verändert in der Politik. Vorher war es sehr judenfreundlich und das Klima wurde immer schlechter nach dem Ersten Weltkrieg. Die britische Regierung sagte nach dem Ersten Weltkrieg, wir haben den Juden versprochen, eine nationale jüdische Heimstätte einzurichten in Palästina. Aber wir haben nicht gesagt, wo in Palästina. Das stimmt. In der Balfour-Erklärung heißt es, the establishment of a national Jewish home in Palestine. Aber nicht wo. Das könnte sein, das ganze Gebiet hier. Das wäre in Palästina. Aber es könnte auch nur ein kleiner Teil davon sein. Das wäre auch in Palästina. Das war nicht geklärt. Nun, die britische Regierung sagte sich, wir wollen nicht nur den jüdischen Palästinensern einen Staat ermöglichen, sondern auch den arabischen Palästinensern. Und so kam es 1921 zur ersten Teilung von Palästina. Das müssen Sie auch ganz gut auswendig lernen. Die erste Teilung. Denn die meisten Journalisten scheinen nur die zweite Teilung von Palästina zu kennen. Also die erste Teilung 1921, die britische Regierung sagte, alles östlich vom Jordan, also was Transjordanien ist, jenseits des Jordans, das soll ein arabischer Palästinenserstaat werden. Und damit wurden 77% von Palästina abgeschnitten, nicht für das jüdische Volk, sondern für die Araber. 1946 wurde dieses Gebiet Transjordanien genannt, ab 1921 und folgende. Da wurde dieses Gebiet eben frei von England und der Staat Jordanien, der moderne Staat Jordanien wurde gegründet. Den gibt es erst seit 1946. Aber damit haben die arabischen Palästinenser einen Staat bekommen. Und nun wiederum, da liest man in den Medien, also endlich sollte es doch eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Das wäre die Lösung. Die Palästinenser müssen auch einen Staat bekommen, nicht nur die Juden. Wie bitte? Habt ihr kein tiefen Verständnis der Geschichte? Die arabischen Palästinenser haben ja schon längst einen Staat, nämlich vor dem Judenstaat 1946. Und zwar mit 77% von Palästina. Und das ist ja schon ein rechter Anteil. Zwar nicht gerecht, nicht wahr? 50-50 wäre wohl gerecht. Aber ja, die haben das. Warum wissen die das nicht? Ja gut, man nennt das eben jetzt Jordanien. Man hätte das am besten genannt Ostpalästina. Dann wäre klar. Also, so viel zur Gerechtigkeit in dieser Welt. Aber wir müssen ja daran denken, der Erste Weltkrieg war gar nicht wirklich fertig. Und darum, was der Völkerbund verhindern sollte, wurde nicht verhindert, nämlich bereits 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Noch schrecklicher, alle 5 Kontinente wieder betroffen, aber etwa 70 Millionen Tote. Und während dieser Zeit, 1939 bis 1945, wurden in Europa über 6 Millionen Juden umgebracht. Schrecklich. Eine so unglaubliche Katastrophe. Und das in Europa, einem Kontinent, der eine Vergangenheit hat und eine kulturelle Entwicklung erlebt hat in 2000 Jahren, die beispiellos ist in der Weltgeschichte. Aber kultureller Aufstieg war nicht das gleiche wie moralischer Standard. So schrecklich. Und nun, der Völkerbund wurde aufgelöst. Eine Organisation, die nicht einen Weltkrieg verhindern konnte, die ist nicht wirklich brauchbar. Also man hat es aufgelöst und durch eine, wie man meinte, bessere Organisation ersetzt. Die UNO. Die UNO. Und eine der ersten Sitzungen der Vereinten Nationen, der UNO, war November 1947. Da ging es um die Abstimmung über die zweite Teilung Palästinas. Und da ging es auch um die Frage, dürfen Juden einen Staat gründen in Palästina? Die Mehrheit der Nationen in der UNO, nämlich die westlichen Nationen insbesondere, stimmten ja. Warum? Sie standen unter dem Schock und dem Eindruck der geöffneten Konzentrationslagern in Europa. Und so setzten sie sich gegen den Zorn der islamischen Staaten durch. Die sagten, wenn ein Judenstaat gegründet wird, wir werden ihn sofort auslöschen und vernichten. Aber die sagten, nein. Nach dem, was geschehen ist, so etwas darf nie mehr sein. Es braucht eine Lösung der Judenfrage. Sie sind ja nirgends erwünscht. Also sollen sie da, wo ihre Väter früher ihren Staat hatten, sollen sie wieder einen Staat gründen können. Und die Mehrheit stimmte darum mutig ja zu den Teilungsplanen. Warum Teilungsplan? Es gab ja noch 23%, nicht wahr? Und die konnte man doch jetzt den Juden geben. Nein, die UNO stimmte dafür, dass man dieses Gebiet nochmals teilt. Die Juden sollen 12,6% bekommen. Das ist das Gebiet hier in Blau. Sieht man da oben beim See Genezareth diesen Landstrich, dann diesen Landstrich entlang des Mittelmeeres und dann zur Hauptsache da unten im Süden in der Negev-Wüste. Das sollten sie bekommen. Und aus dem Resten, sieht man da, braun, soll später ein zweiter arabischer Palästinenserstaat gegründet werden. Und darum muss man die Leute herausfordern, wenn man so ein freundliches Gespräch hat über ein ernstes Thema. Ihr sprecht von der Zwei-Staaten-Lösung. Warum sprecht ihr nicht von der Drei-Staaten-Lösung? Und dann werdet ihr sehen, die kommen nicht mehr draus. Ja gut, aber wenn man nicht rauskommt, dann soll man auch nicht über Themen eben lehren wollen, ja? Und den Leuten beibringen wollen, was sein sollte. Da muss man sagen, ach so, das habe ich in der Schule nie gelernt. Ja, ich lerne gerne dazu. Ja, da muss man erklären, Palästinenserstaat gibt schon mit 77% und das, was man eben jetzt anstrebt, das ist ein zweiter Palästinenserstaat. Und sieht man jetzt, durch diese Teilung der UNO zeichnet sich hier ab das sogenannte Westjordanland, die Westbank. Und auch der Gazastreifen zeichnet sich da ab. Sieht man das? Durch diese künstliche zweite Teilung Palästinas sind diese Gebiete überhaupt geografische Begriffe geworden. So war das. Nun, die Juden haben gesagt, wir nehmen, was wir bekommen. Und die Araber rundherum haben gesagt, niemals. Wir werden die Juden ausrotten, wenn ein solcher Staat gegründet wird. Das war die Ausgangslage. Und das wissen ganz viele Leute nicht mehr. Also die Araber hätten ja fast alles bekommen. Ja? 77% plus noch diesen Anteil der verbliebenen 23%. Da nochmals, sagen wir, die Hälfte. Aber sie wollten es nicht. Der Staat Israel wurde gegründet, ausgerufen am 14. Mai 1948. Und der erste Ministerpräsident, Ben-Gurion, sagte in der Ankündigung am Freitagnachmittag, hier Staat Israel, 2000 Jahre sind vergangen, bis dieser Tag gekommen ist, auf den wir so lange gewartet haben. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Und dann stand ein Rabbi auf und betete. Ein ganz bekanntes Gebet, jedes jüdische Kind kennt das. Baruch ata Adonai Melech Haolam Shehechayanu vekimanu vehigianu lasman hazeh. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott. Eloheinu, habe ich noch vergessen zu sagen. Melech Haolam, König der Welt, der du uns hast bis auf diesen Zeitpunkt gebracht und uns hast überleben lassen. Frau Golda Meir war unter den Staatsgründern, den 400 in Tel Aviv. Sie sagte, alle hatten Tränen in den Augen. Jedes jüdische Kind kannte dieses Gebet, aber das hat noch nie eine solche Bedeutung gehabt, wie gerade in diesen Tagen nach der Judenvernichtung in Europa, der du uns hast am Leben erhalten und uns gebracht hast bis auf diesen Zeitpunkt. Und wichtig, Ben-Gurion sagte, wir strecken unsere Hand unseren arabischen Nachbarn zum Frieden entgegen. Aber die Antwort war nein. Und zwar so, dass an den vorgesehenen Grenzen hier massierten sich insgesamt 8 voll ausgerüstete Armeen, um den Judenstaat ab der Nacht vom 14. auf den 15. Mai auszulöschen. Also auf die Staatsgründung folgte die Judenvernichtung. Und das so kurz nach der Judenvernichtung in Europa. Das ging da weiter. Und man muss eben wissen, bereits in der Hitlerzeit, Hitler hatte einen Freund im Nahen Osten. Das war der Großmufti Amir Hajj al-Husseini. Übrigens ein entfernter Verwandter von Yasser Arafat. Und Hitler hatte mit ihm besprochen, die Judenvernichtung in Europa soll im Nahen Osten weitergeführt werden. Und dieser arabische Palästinenserführer war gewissermaßen die Verbindungsperson. Und so gibt es also eine ganz direkte Linie von Nazi-Europa. Übrigens hat man gemerkt, ich habe nie gesprochen über Nazi-Deutschland. Und zwar, weil Nazis gab es verstreut in Europa. Wir müssen ganz klare Augen haben. Es geht nicht nur einfach um Deutschland in diesem Zusammenhang, sondern es geht um Europa. Und diese Verbündeten von Hitler in Europa haben in verschiedensten Ländern mit ihm zusammengearbeitet. Aber was da weiterging im Nahen Osten, das war die direkte Fortsetzung von Hitlers Plan der Judenvernichtung. Und so kam es zu diesem totalen Krieg. Es ging für die Juden im neu gegründeten Staat Israel nur ums Überleben. Und was soll man mit einer Armee, die damals fast keine schweren Waffen hatte am Anfang und nur wenige Flugzeuge, was soll man dagegen 8 vollgerüstete Armeen, 9 vollgerüstete Armeen Und es war so, nach 1,5 Jahren war Israel auf Vormarsch. Und dann hat die UNO einen Waffenstillstand durchgesetzt. Das ist ganz typisch. Die UNO kommt dann, wenn es zum Vorteil der Juden wird, kommt die UNO. Muss man darauf achten. Immer wieder neu. Dann wird plötzlich von Feuerpause und von Waffenstillstand und so weiter gesprochen. Aber das jüdische Volk hatte überlebt. Einen hohen Blutzoll bezahlt. Es gab Leute, die kamen aus Europa, aus den Konzentrationslagern, kamen nach Haifa mit dem Schiff und wurden sofort eingezogen, noch am selben Tag, in die Armee und am selben Tag noch gefallen. Also wirklich ganz furchtbar. Das wird sehr eindrücklich von Zvi beschrieben. Ich weiß nicht, viele kennen vielleicht das Buch, das Büchlein von Zvi. Das war der Vater von Menno Kalischer, der wuchs als Jude, als kleiner Junge, in Polen auf und hat die ganze Nazizeit überlebt, in einer riesigen Irrreise kam er schließlich nach Palästina, wurde eingezogen in die Armee damals, um eben ab 1948 für das Überleben zu kämpfen. Und er beschreibt, wie er das erlebt hat, wie einer nach dem anderen neben ihm umkam. Und gerade eben nach Haifa gekommen, gerade in den Krieg und dann auch gefallen. Und er sagte sich, warum ich nicht? Und schließlich hat ihm eine englische Dame einmal ein hebräisches Neues Testament geschenkt und er hat es begonnen zu lesen und fand den Messias. Und wurde ein ganz treuer Zeuge in Israel. Also das ist unglaublich, der Mann war nicht sehr gebildet und er hat auf eine ganz einfache, schlichte, aber so intelligente und weise Art hat er mit Ultraorthodoxen gesprochen und konnte ihnen das Evangelium so eindrücklich weitergeben. Ja, also so ging es und eigentlich brach der Konflikt gerade aus nach dieser Sitzung November 1947, da kam eine Welle von Terrorismus über die Juden und ab der Staatsgründung dann noch mehr. Und ich verweise nur auf wenige Phasen aus diesem Krieg. Ashdod wurde am 28. Oktober 1948 von der jüdischen Armee erobert. Von der israelischen Armee erobert. Aschkelon, alles arabische Ortschaften, am 5. November 1948 und Ekron am 6. Mai 1948. Warum erwähne ich das? Wir schlagen auf unsere Bibel in Zephania 2. Ich muss erklären, in Zephania 1 geht es um den Tag des Herrn. Das ist die Zeit der Wiederkunft des Messias als König der Welt. Und es geht insbesondere in Zephania 1 um die große Drangsalszeit. Der Weltkrieg von 3,5 Jahren vor dem Kommen des Herrn in Herrlichkeit. Und so sind wir also in Zephania 1 ganz klar in der Endzeit. Und dann lesen wir in Zephania 2... Vers 4, denn Gaza wird verlassen und Aschkelon eine Wüste sein. Ashdod, am hellen Mittag wird man es vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, der Nation der Keretiter. Das Wort des Herrn kommt über euch, Kanaan, Land der Philister. Und wir wissen, Philister meint eigentlich Palästinenser. Heute. Das arabische Wort für Philister, Philistini, ist das Wort, das man heute braucht für Palästinenser, Philistini. Das ist also das gleiche Wort auf Arabisch. Land der Philister. Und ich werde dich vernichten, dass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer, Da wird hier erwähnt, der Landstrich am Meer, der Gazastreifen. Der Landstrich am Meer wird zu Weideplätzen voller Hirtenzisternen und Kleinviehhürden werden. Und es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Sie werden darauf weiden und sich am Abend in den Häusern Aschkelons lagern. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihr annehmen und ihr Schicksal wenden. Merken wir, hier wird gesprochen über, ich fange hinten an, Ekron, Vers 4. Ashdod, Aschkelon, Gaza. Ekron wird entwurzelt werden. Nun, es war so, das arabische Ekron wurde am 6. Mai 1948 in der Operation Barak durch die Givati-Brigade erobert und in der Folge wurde ein neues Ekron in der Nähe gegründet. Und so hat sich erfüllt, Ekron wird entwurzelt werden. Entwurzelt und wieder neu gepflanzt. Also ein Ort ausgerissen, wieder eingesetzt. Und die arabische Bevölkerung ist geflohen. Und dann haben wir weiter Ashdod. Am hellen Mittag will man es vertreiben. Und es war so, die ägyptische Armee marschierte ein im Krieg 1948, aber eben am 28. Oktober in der Operation 10 Plagues, die 10 Plagen, wurden sie abgeschnitten, konnten sich nur noch mit Not befreien und mit ihnen floh die lokale arabische Bevölkerung. Und das Dorf wurde zerstört, aber dann 1946 wurde das jüdische Ashdod gegründet, dort, am selben Ort. Und dann haben wir auch noch Aschkelon. Aschkelon wurde am 5. November von Israel erobert und dann wurde der Ort von der Luftwaffe bombardiert und zerstört. Wie es hier steht, Aschkelon wird eine Wüste sein oder eine Verwüstung sein, ein Ort des Schreckens sein. Ja, und so hat sich alles erfüllt. Aschdod sieht man heute. Eine blühende Stadt, jüdische Stadt. Und dann Ekron, Kirjat Ekron, heute blühend. Und so hat sich das alles erfüllt, außer, haben wir es gemerkt, denn Gaza wird verlassen werden. Das hat sich damals nicht erfüllt. Und wie so oft in der Geschichte, es erfüllt sich, die Prophetie erfüllt sich in Etappen. Und jetzt haben wir heute die Zeit mit dem Gaza-Krieg. Gaza wurde verlassen von mehr als einer Million. Und zwar hat die israelische Armee gesagt, alle Zivilbevölkerung soll aus Gaza-Stadt raus. Wir wollen diese Terrorstadt wollen wir vernichten als Terrorhochburg. Und die ganze Welt hat gesehen, Gaza wird verlassen werden. Da, vor unseren Augen. Eine Million geht weg, um vor dem Krieg geschützt zu werden. Unglaublich, nicht wahr? Wie konkret biblische Prophetie ist. Aber man sagte sich in der arabischen Welt, wir werden es später nochmals versuchen und Israel vernichten. Sie wurden mit sowjetischen Waffen aufgerüstet, modern, und so kam es dazu, im Mai 1967 wurde verkündigt, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Sie waren überzeugt, jetzt können wir es. Und das führte zum Sechstagekrieg. Also ein Krieg, nach 6 Tagen waren allen 3 Fronten Ruhe. Und Israel hat überlebt. Unglaublich, was geschehen ist. Also man hat Gottes schützende Hand erlebt. So etwas von eindrücklich. Und man hat sich dann gesagt, wir müssen es später einmal machen. Aber ohne Ankündigung. Das war ein Fehler gewissermaßen, das anzukündigen. Darum konnte Israel eben auf die Ankündigung reagieren. Und dann kam eben der Yom Kippur-Krieg, Oktober 1973. Und das war ein Überraschungskrieg. Und so viele israelische Soldaten sind in keinem Krieg gefallen wie im Oktoberkrieg. Denn man hat den Krieg gelegt, nicht auf den freudigsten Tag des Jahres, Simchat Torah, sondern auf den traurigsten Tag. Der traurigste Tag in Israel ist der Yom Kippur, also der große Versöhnungstag. An dem lief kein Radio, kein Fernsehen. Man konnte die Reservearmee nicht mobilisieren. Und sogar die Säkularen gehen an diesem Tag üblicherweise auch in die Synagoge. Und der Krieg begann. Und das Stehende Heer war also drauf und dran, überrannt zu werden. Die Reserve nicht mobilisiert. Niemand hörte Radio. Und man musste in die Synagogen gehen und die Reserve berufen. Und dann sind sie gegangen und schließlich gewann Israel auch diesen Krieg und überlebte. Und die Frage ist, wann das nächste Mal? Und wir wissen, es kam dieser 7. Oktober. Und heute wissen wir mehr durch die Geheimdokumente der Hamas im Gazastreifen, die entdeckt wurden. Das Ziel war nicht 1200 Tote, sondern viel, viel mehr. Das wäre nur der Anfang gewesen. Dieses Massaker sollte weitergehen über Judäa bis nach Samaria, in den Norden hinauf. Es war auch geplant, den Atomreaktor in der Negev-Wüste, in Dimona, anzugreifen. Das hätte eine Katastrophe Sondergleichen geben können. Und es war natürlich die Absicht, dass Hezbollah im Libanon mit etwa 200.000 Raketen einen totalen Krieg eröffnen würde von Norden, zusammen mit den Verbündeten in Syrien, Irak und natürlich mit Iran und Jemen. Ein Flächenbrand hätte es geben sollen. Und Gott hat die Hand darüber gehalten. Erlaubt dieses schreckliche Massaker von 1200, aber nicht mehr. Aber es sollte viel, viel mehr werden. Und diese Nacht vom 13. auf den 14. April, diese Kriegsnacht, Iran schoss in einer Nacht 300 Cruise Missiles, das sind besonders schnelle Raketen, dann ballistische Raketen und Drohnen ab mit etwa 60 Tonnen Sprengstoff. Und ich war da in den Altstadtmauern von Jerusalem, im zweiten Stock, neben dem Prätorium von Pontius Pilatus, im einstigen, und habe geschlafen. Wirklich. Und es hat geknallt über uns. Wie Kanonen, ja? Wenn die Flugkörper abgeschossen wurden. Man konnte die Lichter sehen. Ich habe geschlafen. Und wirklich erlebt Psalm 121, der Hüter Israels, nicht schlummert noch schläft ihr. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Und ich wurde dann schon geweckt, schließlich, übers Telefon. Und ging dann zur Lobby hinab und habe mit den Leuten gesprochen. Und wir haben am Schluss noch gebetet und habe gesagt, sollen wir schlafen gehen. Und ja, ich habe nicht jeden gefragt, wie er dann geschlafen hat, aber ich bin gegangen und ich habe wieder geschlafen. Und am nächsten Morgen war alles vorbei. Aber eine sondergleiche Bewahrung. Dadurch hätten Zehntausende von Menschen umkommen können. Und es wurde praktisch niemand verletzt. Besonders zu nennen ist ein Beduinenmädchen, ein muslimisches, das verletzt wurde. Schrecklich. Nicht ein jüdisches Mädchen, ein Beduinenmädchen, ein muslimisches. Also wirklich so etwas Erstaunliches, wie der Herr die Hand darüber hält und so Bewahrung gegeben hat.